Alleine ist schwer. Der Podcast mit Jonas und Mats Hummels.
So, hallo und herzlich willkommen zu Alleine ist schwer 12. Der 12. Mann im Fußball, natürlich hier der Fan. Bei uns auch der Fan, natürlich. Völlig logisch. Wir befinden uns am Tage des Klassikos, kurz vor Weihnachten. Und haben uns hier wieder eingefunden, Lukas Feldhoff, Mats Hummels und ich, Jonas Hummels, um diesen wunderschönen Podcast aufzunehmen. Wir haben deswegen eine Folge gemacht, die sich tatsächlich relativ viel mit Fußball beschäftigt. Wir runden das Ganze so ein bisschen ab. Wir sprechen ein bisschen darüber, was uns bewegt hat, was uns fasziniert hat, aber auch empört. Zum Teil natürlich auch gebracht hat, um Sachen zu hinterfragen, also so gesellschaftlich natürlich zu schauen, ob es da gewisse Themen gibt, die einfach auch Relevanz haben, generell. Und genau, da wir danach eine Folge quasi auslassen, unsere Weihnachtspause damit einläuten, wenn man das so sagen darf, kann, muss man sagen, wir machen danach eine wahnsinnig lange Winterpause. Und deswegen kriegt ihr heute eine kleine Fußballdröhnung von uns, liebe Leute. Hallo Mats, hallo Lukas in diesem Sinne.
Danke für diese tolle Einführung in die Folge.
Auch von mir.
Das hast du sehr schön.
Danke.
Ich habe gerade bei deiner Vorstellung von uns habe ich gerade daran gedacht, ihr kennt ja auch beide den Doppelsechs-Podcast, oder?
Natürlich.
Selbstverständlich.
Wo wir am Anfang immer beschreiben, wie der andere aussieht.
Grüße, was er gerade Grüße an der Stelle.
Grüße. Ich muss mal Grüße sagen, das stimmt. Grüße, ganz liebe Grüße. Ist es eigentlich immer ernst gemeint oder ist es denn ironisch?
Ich denke, ganz sehr sarkastisch tatsächlich.
Ja, es kommt auf mich nämlich auch, auf mich kommt es auch so an.
Bei mir ist es auch schon fast zynisch zum Teil.
Okay, dann richten wir natürlich Grüße aus jetzt an dieser Stelle. Nein, aber die beiden beschreiben immer, wie der andere aussieht. Natürlich hoffe ich, dass sie die Sachen nicht wirklich anhaben. Aber jetzt gerade musste ich irgendwie daran denken, dass das eine geile Sache ist, die wir nicht klauen werden.
Weil du auf deine Balenciaga-Slipper geschaut hast.
Ich wollte einfach mal sagen, was ich hier Geiles anhabe heute.
Deswegen. Ja, ich habe mir meinen MS-Gürtel noch aufgemacht, gerade,
damit
ich
ein bisschen
Platz habe.
Ich sitze hier eingeölt nackt.
Auf meinem Stuhl.
Glattleder.
Ach, sehr gut, super.
Genau, wir haben aber natürlich noch, das habe ich ja vorenthalten, um diese Folge noch, wir haben natürlich noch einen kleinen Radballrückblick, den wir so getauft haben. Und natürlich noch ein kleines Zuckerli am Schluss von Lukas Feldhoff. Das wird natürlich jetzt hier nicht verraten, weil wir natürlich als Cliffhanger, das muss natürlich so fungieren. Von daher müsst ihr da durchhalten. Wir sagen auch nicht, wann das dann kommt. Also es könnte mittendrin oder auch am Ende oder auch am Anfang kommen.
Weil wir jetzt schon wissen, wann es kommt. Ich würde gerne.
Es ist minutiös, also ihr müsstet mal die Notizen sehen, die wir hier machen. Es ist wirklich minutiös geplant.
Ja. Minimal,
würde ich auf die Zuhörer
zu machen. Minimal, wenn die Wörter nicht verwechselt haben.
Und los. Ich würde gerne auf den Radball-Rückblick mal kurz kommen. Und zwar vor allem die Resonanz, großartig. Also die Sachen gehen ja dann bei mir bei Instagram meistens ein. Ich befürchte, ich habe ein bisschen was übersehen, aber ich habe versucht, sehr aufmerksam reinzugucken im Zuge des Geburtstags jetzt, wo natürlich ganz viele Nachrichten reinkamen. Finde ich wahrscheinlich nicht mehr jede, aber ich habe, ich habe hier von einem, ich weiß gar nicht, den Namen nenne ich wahrscheinlich nicht, ein Schüler in einem norddeutschen Kaff, so hat er es selber bezeichnet.
Er wollte den genauen Ort wollte er nicht verraten.
Das hat er tatsächlich nicht geschrieben.
Können wir die IP-Adresse rausfinden? Vielleicht hier.
Also er hat geschrieben, als Schüler in unserem norddeutschen Heimatkaff. Das hat er so formuliert. Und hat gesagt, er hätte eine Story, falls wir die brauchen, für den Podcast. Und dann habe ich geschrieben, ja, die soll er auf jeden Fall raushauen. Die benutzen wir doch. Und er hat dann hat mir dann eben hier geschrieben, jetzt schreibt er doch seinen Ort oder zumindest, wo er gespielt hat. Jetzt weiß ich nicht, ob ich das, doch, das darf ich schon erwähnen, wenn er es gesagt hat. Natürlich. Also er hat auch Fußball gespielt und hat nach einer zweiten Sportart gesucht. Und bei ihm im Dorf gab es eben den TSV Barrien. Ihr beiden wisst ja sicherlich, wo das liegt.
Klar, also
hat der Abitur gemacht, deswegen da lernt man solche Sachen. Mhm. Und die Herren von dem Verein waren auch in der Radball-Bundesliga, hat er geschrieben. Und genau, und da hat er dann einfach, immer angefangen, es ausprobiert und ist direkt Feuer und Flamme geworden. Ist
direkt der beste Mann gewesen.
Das lässt er so zwischen den Zeilen ein bisschen anklingen, aber er sagt es jetzt nicht direkt. Und da er sagt, das Schwierigste, oder eine der schwierigsten Sachen, das haben nämlich auch viele andere geschrieben,
Ist es deinen Eltern zu erzählen, dass man Landball
spielt? Ist auf der Stelle stehen. Dass sie ruhig auf der Stelle stehen können, ohne dass sie halt quasi die Füße absetzen müssen.
Ich verstehe nicht, wie die das machen. Hat er geschrieben, wie es. Ich verstehe nicht, wie das geht.
Ich denke, also minimal vor und minimal zurückgehen.
Er hat zum Beispiel einfach irgendwo versucht, wenn er einfach ganz normal mit dem Fahrrad gefahren ist, dann Tannenzapfen vom Weg zu kicken oder solche Sachen. Also, dass er.
Also mit dem Vorderrad faktisch.
Nee, ich glaube mit dem Fuß, könnte aber auch mit dem Vorderrad gewesen sein. Das schreibt er.
Mit dem Rad, ja. Sonst wäre es ja.
Genau, auf jeden Fall hat er eben gespielt und hat viele Jahre das eben auch gerne gespielt, bis ihm der Partner abhanden gekommen ist. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der Partner abhanden gekommen ist.
Wurde abgeworben.
Zigaretten holen gefahren.
von der Radball-Mafia ist er entführt worden. aber das. Er hat jetzt auch, er war einer der wenigen, übrigens fällt mir jetzt gerade auf, die nicht durch die Familie dazu gekommen sind. Gefühlt, weiß ich nicht, 90% der Leute haben gesagt, ja, bei mir der Vater oder die Mutter oder der Großvater hat Radball gespielt und dazu bin ich dazu gekommen. Und irgendwie auch alle anderen, die sie kennen, sind so, das sind so Traditions, also Familien, in denen Radball eine Tradition hat.
Ja, das war zu erwarten. Aber ja. Wie ist der denn darauf? Wird das dann beworben an Litfaßsäulen oder wo sieht jetzt man?
Also, nee, in seinem Heimatort gab es eben diese Mannschaft, die auch Bundesliga, Radball-Bundesliga gespielt hat.
Ja, okay, dann hat das irgendwo gesehen, ja klar. Ja,
genau. Und irgendein anderer, ich wünschte, ich hätte die Nachricht jetzt gerade direkt parat, hat mir dann auch von der richtigen Hand Radball-Hochburg geschrieben. Aber ich weiß nicht, ob ich die Nachricht in den nächsten Minuten finde, weil ich mich hier durch 100.000 Geburtstagsnachrichten noch.
Ach, alles Gute auch noch von unter der Redaktion natürlich hier.
Ja, super, danke schön. Das ist super nett. Moment, hier habe ich noch die Nachricht, dass ich bei Transfermarkt Marktwert verloren habe. Übersprungen kurz.
Ist es vielleicht, kam er vielleicht aus Prechtal? Kann das sein?
Das könnte sogar sein. Ich versuche mich hier gerade, wie gesagt, durchzuklicken.
Oder Möhlin?
Wenn dann Prechtal. Ist das, Luki, ist das eine Radballhochburg? Hast du das
raus? Also es wird vieles hier als Radballhochburg bezeichnet. Ja. Möhlin zum Beispiel? Bäsweiler?
Bäsweiler? Kann ich jetzt so, also bei Prechtal klingelt es am meisten, aber kann natürlich auch ein völliger Fail von mir sein.
Ist auch relativ.
Ist auch egal. So,
ja. Ist wahrscheinlich.
Ja.
Aber interessant.
Aber genau,
ist
ganz geil eigentlich. Also was mehrere geschrieben haben, das Schwierigste ist auf der Stelle stehen. Alle sind natürlich, die es machen, logischerweise komplett begeistert davon. Das ist ja klar, sonst würde man es ja nicht machen. Und
ich glaube, das ist Teil des urbanen Siebenkampfs dann irgendwann.
Erstmal war es, und einer hat sich nicht getraut, mir zu schreiben, da mussten Freunde schreiben. Die haben gesagt, hey, hier, er traut sich nicht, dir zu schreiben, weil er Angst hat, irgendwie du machst doofe Witze darüber oder so. Ich solle den nochmal anschreiben. Das habe ich dann leider vergessen zu machen.
Na, schau mal.
Sie haben dir dann geschrieben, damit du dann blöde Witze über ihn machen kannst. Das ist schön.
Wahrscheinlich ein bisschen, aber es waren viel, viel mehr Leute als erwartet. Also ich bin gespannt, ob das auch bei deiner heutigen Randsportart, ich glaube, das darf man durchaus so bezeichnen, okay, ja. Auch wieder so passiert, dass sich ganz viele begeisterte XY-Spieler, das verraten wir jetzt noch nicht, dann auch bei mir melden und mir erzählen, wie das eben funktioniert hat oder wie sie dazu gekommen sind und warum sie weiter.
Aber ich muss sagen, ich finde es ja einfach tatsächlich geil, wenn Leute eine Begeisterung haben für Sachen, die halt nicht populär sind. Mhm. Ich finde sowas einfach geil, wenn sich auch Leute mit Dingen beschäftigen, die unendlich nerdig sind und die keinerlei, ich sage jetzt mal, monetäre Entlohnung, ich gehe mal davon aus, dass auch der Radballer des Jahrtausends monetär nicht unbedingt davon leben kann, sowas halt machen. Ich finde es geil.
Ja, mega.
Also ich meine, so Fußball spielen kann ja jeder dann.
Eine Frage, an die du das zuhören, ich möchte wissen, ob es, weil du es gerade erwähnt hast, ob es sowas wie Radballer des Jahres Ehrungen gibt oder sowas.
Das wird dann, du meinst, einen offiziellen Award?
Genau, einen offiziellen Award, ob es da Wahlen gibt. Die treffen sich dann, weiß ich nicht, in der Elbphilharmonie und dann werden da.
Dann wird erstmal ein bisschen gezockt, wird erstmal einer aufgeballt.
Ein Zahlenschloss.
Ein goldenes Bereich.
Ja, übrigens noch ein wichtiger Teil, den sehe ich hier gerade. Was war das? Das Geräusch? War das bei mir? Ah, das war eine WhatsApp, die reingekommen ist am Laptop. Sorry. Ich mache es.
Beschäftigung. Okay.
Ich kann nichts dafür, wenn das an ist. Und zwar hat mir noch eine, ich glaube, das ist eine Dame, Moment, das lässt sich anhand des Namens nicht direkt gesehen, geschrieben, dass es ein Nachwuchsproblem gibt, weil die Fahrräder so enorm teuer sind.
Aha. Ah, wow.
Okay.
Mit denen man da eben unterwegs ist. Also es gab wirklich viele, 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 die sich da gemeldet haben, die mir interessante Sachen geschrieben haben.
Ist ja wirklich cool.
Finde ich auch cool. Ja.
Also das war, das, Das war geil. Also allein dafür hat sich die Rubrik schon gelohnt. Ich hoffe, dass es eben heute dann auch wieder genauso wird. Ja, jetzt müsstet ihr mal kurz übernehmen, weil ich hier noch auf der Suche bin nach dieser einen wichtigen Nachricht, aber das ist hier schwierig, alles rauszufinden.
Ja, das kann man ja auch nachliefern, quasi.
Ja.
Genau, ja, aber dann du bist ja noch am Recovern, oder? Dann können wir mal ein bisschen den Turn schaffen.
Ich bin auf jeden Fall noch am Recovern, ja.
Hast du den Abend gestern überstanden? Gut, es war eigentlich ein ganz fulminantes Spiel.
Ja,
auf jeden Fall. Leipzig eigentlich so mehr oder weniger, ja, weiß jetzt nicht, ob es das Beste war, aber es war ja wahnsinnig interessant und wahnsinnig unterhaltsam.
Ja, das war der Inbegriff von einem unheimlich spannenden Spiel für den neutralen Zuschauer. Ich glaube, so würde man das bezeichnen.
Kriegst du das krass mit auf dem Feld selber dann oder zockst du einfach und stellst danach fest, so, oh, wow, war eigentlich ganz cool?
Danach, ehrlich gesagt. Okay. Währenddessen habe ich da jetzt nicht so den Kopf für. Aber danach habe ich mir eben auch gedacht, okay, das war einfach nur ein ziemliches Spektakel mit eben unfassbar schönen Toren. Also man muss ja sagen, das 2-0 vom Kollegen Julian Brandt war
sah einfach nicht so schlecht aus. Er hat mich ein bisschen an Johan Gourcuff erinnert.
Ja, das stimmt. Also das war ein absolutes Sensationstor. Dann eben diese beiden riesigen Fehler, die ich eben noch nie innerhalb von 5 Minuten in einem Spiel so gesehen habe. Das passiert dann doch eher selten.
2-2 war auch ein schönes Tor von Julian Brandt auf jeden Fall.
Das hat er auch, ich meine, 3 Scorer-Punkte gesammelt auch dann dadurch, oder?
Wieso 3? Was fehlt mir gerade?
Hat er nicht das Tor von Sancho vorbereitet?
Nee, war das nicht Marco Reus?
Ich weiß nicht. Ich dachte, er hat das Tor von Leipzig vorbereitet.
Ja, das wäre der zweite Scorer-Punkt gewesen, ja. Oder der dritte dann.
Könnt ihr jetzt bitte aufhören mit euren schlechten Witzen?
Ah, okay.
Du bist der.
Dafür sind wir nicht hier.
Derjenige, der zuständig ist für die Witze und darüber der urteilt, ob es gute Witze sind oder nicht. Okay, ja, ist nur gut zu wissen. Dann habe ich das hier aufgeschrieben. Witzepolizei ist der Matz. Wunderbar. Gott, haben wir das auch.
Okay, touché. Ich höre ja schon auf.
Genau. Nee, aber es ist ja also auch Leipzig, muss man sagen. Es war irgendwie auch nicht so ganz klar, was sie machen unter Nagelsmann. Weil der hat ja völlig anders gespielt mit Hoffenheim, als das Leipzig mit Rangnick getan hat. Aber das funzt ja scheinbar auch ziemlich ölig. Also es ist auf jeden Fall wahnsinnig schwer zu bespielen. 3 Gegentore haben sie auch, glaube ich, noch nie bekommen dieses Jahr. Kann das sein? Irgendwie so. Das ist eine wahnsinnig gute Abwehr.
Ich bin für die Witze, nicht für die Statistiken zuständig, wie du
weißt. Ach so, okay, muss ich jetzt nochmal nachschauen. Nee, aber finde ich eigentlich fett. Also, auch wenn man das mal mit international, da kommen wir auch noch dazu, so ein bisschen vergleicht, scheint es, als gäbe es ja vielleicht so ein drittes Schwergewicht, quasi, was sich so vielleicht auch ein bisschen etablieren könnte. Also, klar, es sind das alles auch Spieler, die irgendwann mal weggehen könnten, je besser sie werden bei Leipzig. Aber auch da, ich meine, die wechseln ja wahnsinnig viel durch. Und wenn man diese Konstanz ja auch mit international ja nach wie vor ziemlich gut mit dabei so betrachtet, ist es ja schon ziemlich schnell so geschehen, dass sie sich etabliert haben. Ich meine, Leipzig ist ja immer so ein Thema im Fußball, gerade wegen irgendwie keiner Tradition und sowas. Mein Gott, das sei jetzt mal so dahingestellt. Aber für mich persönlich, muss ich echt sagen, so aus neutraler fußballerischer Sicht, finde ich es top, finde ich es geil. Sie spielen attraktiven Fußball, sie machen das wirklich wahnsinnig gut. Auch so, keine Ahnung, diese Transfers, auch irgendwie mit dem Nkunku, den sie dann irgendwie noch losgeeist haben von Paris, das sind einfach, also ich meine, das ist ja ein Statement, dass ein Nkunku zu Leipzig geht, also das muss man ja irgendwie auch erstmal so sehen, der hat ja schon ziemlich gut auch gespielt und war dann ist ja nicht mal vollendeter Stammspieler, der ist gestern auch noch reingekommen bei Leipzig, also ist schon geil eigentlich, macht Spaß.
Ja, und die, wie du es sagst, die Kaderbreite ist ja auch ziemlich beeindruckend für so einen Verein, finde ich. Das ist jetzt nicht so, dass die 11 gute Spieler haben, sondern da fehlen gerade 2 Stamminnenverteidiger. Ja, also wir haben einfach eine gute Mannschaft. Ich finde auch, klar, man kann immer darüber streiten, über das Konstrukt, und ich verstehe, warum es vielleicht viele nicht mögen. Ich bin in dieser Hinsicht entspannt, würde ich jetzt mal sagen. Also ich finde das alles nicht so schlimm. Ich finde einfach nur, dass die einen guten Job machen mit dem, was sie da eben haben. Es ist jetzt nicht so, als hätten sie 3 Spieler für 100 Millionen gekauft. Ja. Das muss man ja auch mal ehrlich sagen. Klar sind die Voraussetzungen vor allem so nach dem Aufstieg andere gewesen als für normalen Zweitligisten, der dann aufsteigt, etc. Aber trotzdem muss man mit den Möglichkeiten, die man hatte, erstmal was Gutes machen. Und das gibt ja genug Vereine, die werden wir jetzt nicht nennen in Deutschland. Oder ich werde sie nicht nennen, ihr beiden könnt ja sagen, was ihr wollt.
Du, wir können ja mal
die mit sehr viel Geld
meinst du
keinen guten Job
machen. Meinst du, Edda?
Und das muss man sagen, die machen einen guten Job. Die spielen einen guten Fußball seit Jahren. Die haben es jetzt endlich geschafft in der Champions League. War das erste Mal mit dem Weiterkommen, glaube ich, oder?
Ja. Nagelsmann hat das erste Mal gewonnen, irgendwie dann am zweiten, dritten.
Ja, Spieltag, genau, stimmt. Ja. Es ist einfach schön zu sehen, das finde ich, dass eine deutsche Mannschaft auch noch so eine Entwicklung nimmt. Und dass jetzt eben auch 3 von 4 Teams in der Champions League weiter sind, dass nur leider eben dann Gladbach da last-minute-mäßig international raus ist. Also ich glaube, man hört schon raus, dass ich zumindest international sehr patriotisch bin und da wirklich den deutschen Team immer komplett die Daumen drücke. Ja. Und dass auch einfach 6 von 7 Teams weiter sind und theoretisch ja sogar mit Gladbach, mit dem bis zu dem Zeitpunkt zumindest Tabellenführer, ja auch noch eine richtig starke Mannschaft da rausgeflogen ist, weil es halt einfach mal nicht funktioniert hat. Das kann ja einfach mal passieren. In der Gruppe, das ist ein sehr gutes Zeichen für den deutschen Fußball. Ich habe auch vor ein paar Wochen, ist glaube ich schon her, gesagt, dass ich entgegen der irgendwie so aktuell vorherrschenden Meinung finde, die Mannschaften werden stärker in der Bundesliga und das Niveau wird deutlich höher.
Ja, voll. Finde ich auch. Viele haben gesagt, dass die Bundesliga so schwach ist dieses Jahr. Weil sie so
das liegt aber nur daran, dass es halt kein, es gibt nicht die eine oder zwei Mannschaften, die vorne wegmarschieren, aber die gibt es meiner Meinung nach eben, weil es mehr andere gute Teams gibt.
Ja, sehe ich genauso. Also wenn man auch so ein bisschen, ich meine, klar, jetzt ist Schalke so ein bisschen aus der, ja, also überraschend natürlich auch wieder gut unter David Wagner, aber auch allgemein. Freiburg zockt ganz gut mit, Gladbach ist wahnsinnig schwierig zu bespielen. Wolfsburg auch da irgendwie, keine Ahnung, so jemanden wie Xaver Schlager dann auch zu holen, also aus Wolfsburgs Sicht finde ich wahnsinnig geil. Also klar, der ein bisschen Geld auch gekostet, aber dass sie da hingehen, der sieht auch, dass da was Attraktives ist, die spielen auch einen ganz guten Ball, also ja. Ich meine, jetzt ein bisschen doof natürlich, weil es nicht so läuft bei Bremen, aber auch Bremen spielt wahnsinnig interessant. Ich finde diese ganze Liga, die Leute trauen sich wieder mehr, die trauen sich gegen Bayern mutig zu spielen, die trauen sich gegen Bayern anzugreifen. Das war ja auch irgendwie öfter mal oder jahrelang eher so, dass man sich ergeben hat und sagt, okay, jetzt haben wir da hin und wir kriegen eher auf die Nuss so ungefähr. Und ich finde es saucool. Also ich bin da immer so, was diese Objektivität angeht oder nicht Objektivität, eher so diese Ausgeglichenheit. Ich finde es cool, wenn ein anderer Meister wird. Ich fände es cool, wenn irgendwer Meister wird, sozusagen. Jetzt gut, freue mich natürlich auch, wenn du noch einen weiteren Meister lernst, Mats. Das ist natürlich die oberste Priorität für mich. Ist ja klar. Danke, Bro. Nee, aber auch so, keine Ahnung. Das war jetzt so, als Gladbach in diesem Spitzenspiel war und dann kamen diese ganzen Rückblicke in den 70er Jahren, als sie so gut waren und Meisterschaft und Meisterschaft gewonnen haben. Ich finde es geil, wenn es dann wieder aufblüht. Also ich bin da voller Fan davon.
Ja, definitiv. Lucky, du als so Ahnungsloser vom Fußball, wie siehst du das?
Ja, bei mir war es nicht, mir ist nicht ganz klar gewesen, ob man jetzt sagen würde, dass Bayern diese Saison auch wirklich schlechter spielt, ob es das ist oder ob man sagt, die anderen sind halt einfach irgendwie besser aufgestellt oder spielen ja auch ein bisschen anders und überraschen vielleicht dann ja auch damit den Favoriten, der sich ja jahrelang so ein bisschen drauf eingestellt hat. Klar, die haben jetzt auch Umstellungen, was den Trainer angeht, aber trotzdem ist
der... Ich glaube, es bedingt sich halt wahrscheinlich, oder? Also wenn irgendwie Bayern mal so ein bisschen...
International sind sie ja immer noch ziemlich dominant.
Das ist ganz okay gewesen, ne? Ja. Genau, aber wenn man halt so ein bisschen merkt, okay, sie sind schlagbar, ich glaube, dann geht man dann auch hin mit dem Gefühl, einfach mit dieser Überzeugung, hey, schau mal, die sind angreifbar, da haben sie Schwächen, keine Ahnung, die haben gegen den und den verloren oder da nicht Punkte geholt. Und dann geht man mit einem anderen Selbstverständnis rein. Also
ich hätte aber auch gesagt, zum Beispiel, wenn man jetzt, also ich als Außenstehender halt sehen würde, dass Frankfurt zum Beispiel jetzt in der Europa League gegen irgendjemanden spielt, also ich gegen Chelsea oder so, hätte man früher gesagt, boah, ist ja total cool, dass ich mal gegen Chelsea spiele. Und jetzt denkt man so, ja, geht schon. Ja. Also kann man auch gewinnen.
Gegen Arsenal, ich meine, die haben in Arsenal gewonnen. Ja, genau. Also
ja. Das ist schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Und was es eben noch gibt, ist so eine Tendenz, dass sie sich weniger, wie du es gesagt hast, reinstellen, dass sie sozusagen sich weniger ihrem Schicksal ergeben. Ja. Also du hast es jetzt, glaube ich, auf Bayern explizit bezogen. Ich habe jetzt letztes Jahr bei Bayern, jetzt beim BVB, sozusagen bei den beiden Top-Clubs das gesehen. Es wird viel mehr gepresst auch. Es wird auswärts viel mehr gepresst, mal hoch, mal auch ins Risiko gegangen. Und klar wird man vielleicht auch mal ausgespielt und gibt mal Räume her, die es nicht gibt. Aber es ist einfach für... Aber die mutige Herangehensweise ist einfach sowohl für den Zuschauer, aber auch, finde ich, für die eigene Mannschaft viel, viel geiler, wenn du schon sowas vorlebst, so dieses, hey, wir glauben daran, wir fahren jetzt heute eben, weiß ich nicht, als Frankfurt zu Arsenal, wir fahren eben als, gegen wen haben wir jetzt gespielt zuletzt, der vielleicht vermeintlich kleiner war.
Ja, aber siehst mal nicht mal in der Bundesliga, siehst auch mal international, als ihr gegen Prag gespielt habt. Da gab es Phasen, da hat Prag in einer Viertelstunde, glaube ich, 70% Ballbesitz gehabt. Bei euch, also zu Gast bei euch, wenn du dich nicht mit Prag auseinandergesetzt hast davor, dann kannst du da keinen Spieler. Also aus neutraler Perspektive, weil sie einfach unbekannt sind, weil sie halt irgendwie keinen, natürlich aus deutscher Sicht, keinen irgendwie Star haben oder sowas, der da raussticht.
Ja, oder auch, zu 100%, das stimmt
schon. Weil ich habe dir irgendwie einen Screenshot geschickt vom Wochenende. Da hat Barcelona gegen Real Sociedad gespielt und dann stand es irgendwann nach 35 Minuten 1-0 für Real Sociedad und die hatten 67% Ballbesitz gegen den FC Barcelona. Also das ist, glaube ich, auch international einfach so eine Tendenz. Gut, jetzt kann man vielleicht mal Guardiola so ein bisschen mit rausnehmen, aber sonst sind alle Teams die greifen an, die sind mutig. Leicester spielt in England ungefähr so, dass sie sich wahnsinnig viel trauen. Also,
aber würdet ihr sagen, dass vielleicht so, weißt du, in manchen Sportarten kann man das ja mal beobachten, dass irgendwie sich ein Spielsystem entwickelt, das halt dominant ist und dann halt andere reagieren, ja. Und dann muss halt wieder sich ein anderes Spielsystem entwickeln, das dominant ist. Also ist das jetzt, ist das so eine natürliche Kurve?
Die das hat, glaube ich, Allegri hat das kürzlich gesagt, oder?
Allegri hat das gesagt,
ja. Genau, mit diesem System Guardiola, der das aufgebaut hat, Ballbesitz und irgendwie Dominanz. Das ging aber nur mit Spielern mit Messi, Iniesta und Xavi. Und dieses System ist jetzt tot, jetzt kommt wieder das Kontersystem. Also es ist ja irgendwie so Bewegung gegen Bewegung. Ich glaube, das ist ja das, was du meinst. Ja. 1000%. Ich meine, wie hat Mourinho 90% seiner Spiele gegen große Mannschaften gewonnen, indem er komplett konträr gespielt hat zu der Spielweise, die der Gegner eben hatte. So ein bisschen hinten reingestellt, dann mal einen schnellen nach vorne und dann ab geht's. Also es ist klar, genauso wie irgendwann wurde die falsche 9 entwickelt, dann galt das ein paar Jahre als das System, weiß ich nicht, dann gab es mal eine Doppel-6, die irgendwie so das neue, durchbrechende System war und dann gibt es wieder Gegenbewegungen. Also ich meine, irgendwann findest du halt raus, wir sind die Schwächen. Wenn du jetzt nur auf Ballbesitz spielst, ich glaube, verteidigen ist dann natürlich die Prämisse, aber dann findest du natürlich raus, wie spielt man gegen eine Mannschaft, die viel Ballbesitz hat, eben erfolgreich. Also ziemlich sicher.
Werdet ihr denn als Spieler in so eine Strategiefindung mit einbezogen dann eigentlich vom Trainer oder kommt er einfach und sagt,
ja, ich rufe natürlich schon viele Trainer an. Ja. Also, die schon häufig dass ich da beratend zur Seite stehen.
Also da kann ich sagen, es ist einfach unterschiedlich von Trainer zu Trainer.
Wer war der schlechteste bis jetzt?
Oh, ich würde so gerne antworten. Das tut so weh, das nicht zu können.
Man kann mal so einen Lügendetektor-Test machen oder sowas.
Ja, du kannst ja einfach die ganzen Trainer durchgehen und ich sage nein. Du musst dann anfangen
von meiner Tonne. Nein, auf gar keinen Fall der.
Nein. Und bei einem sage ich so, nein.
Gibt es denn einen Trainer, bei dem du tatsächlich noch gern, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber unter dem du tatsächlich gern spielen würdest, Guardiola?
Ich würde halt gerne diese Arbeitsweisen, diese täglichen Arbeitsweisen mal miterleben. Also es ist jetzt nicht so ein...
Also machen das deine Trainer bisher nicht?
Ich würde einfach gerne wissen, wie der arbeitet. Ich kenne den ja nicht, ich kann es nicht sagen. Ich finde es einfach nur sehr interessant, wie Trainer arbeiten, wie sie auf dem Platz arbeiten, wie sie analytisch in der Videositzung arbeiten, wie sie das Menschliche sozusagen machen, das Zwischenmenschliche da. Da gibt es ja wirklich ganz unterschiedliche Ansätze, extrem unterschiedliche Ansätze. Und manchmal können die Ansätze auch gut sein, aber nicht funktionieren, weil es vielleicht zu den jeweiligen Spielern nicht passt oder zu der Kultur des Vereins nicht passt. Und der gleiche Ansatz kann aber auf einmal 3 Monate später bei einem anderen Verein wunderbar funktionieren.
Ja, das ist ganz geil. Tatsächlich, weil jetzt auch heute, ja, weil jetzt dann später der Klassiker ist, Zidane hat mal vor dem Champions-League-Finale gegen Liverpool, irgendein Journalist hat ihm so eine taktische Frage gestellt. Und dann hat Zidane gesagt, wisst ihr was, wenn ihr irgendwie taktische Fragen habt oder taktisch euch jemand was erklären soll, dann geht mal in den Raum weiter, weil da sitzt Jürgen Klopp, der hat 1000-mal mehr Ahnung davon als ich, weil der hat irgendwie jedes System schon gespielt und er kann das total variieren. Das Einzige, was er ganz gut kann, er kann nachvollziehen, wie es ist, im Champions-League-Finale zu stehen. Und das fand ich einen sehr geilen Kommentar. Weil es halt immer so die Frage ist, bist du, also, weiß ich nicht, ob man das jetzt, man muss ja da keine Überschriften finden, aber bist du mehr der Spielertrainer oder mehr der Taktiktrainer sozusagen? Also, was ist so dein Fokus? Konzentrierst du dich darauf, dass die Spieler irgendwie glücklich sind und irgendwie ihre Leistungen quasi bringen können? Oder sagst du, okay, keine Ahnung, der Gegner spielt 3-5-2, deswegen spielen wir das und das System und nimmst es so ein bisschen taktischer auseinander? Also das finde ich eigentlich immer ganz spannend zu sehen, wer das wie macht.
Ja, und im Optimalfall hast du natürlich beides als Klar. Trainer. Logischerweise bist du in beiden toll. Im schlechtesten Fall bist du bei beiden eine Pflaume.
Wie zum Beispiel?
Die Frage sitze ich wieder aus.
Ist nicht Ancelotti bei Everton im Gespräch?
So. Das ist was du, okay. Ja. Ich liebe es so sehr, was ihr versucht. Warte irgendwie, warte auf der Henry-Nannenschule letzte
Woche. Wir sind ein bisschen Opposition, gell?
So eine journalistischen Tricksauflage. Ja, wir sind ganz deine anfängliche Frage zu beantworten, wäre natürlich zum Beispiel Pep Guardiola extrem spannend, weil ich hatte gut mit Jürgen Klopp in den komplett, oder was heißt komplett anderen Trainer, ein bisschen gegensätzlicheren Trainer.
Ja, schon
anders, ja. Ja gut, aber es war jetzt nicht so, dass wir nicht auch taktisch trainiert hätten. Wir sind schon...
Ja, schon anders. Schon ja,
anders. Wir sind schon defensiv ziemlich vielen Bällen im Training auch hinterhergelaufen, damit wir wissen, wo wir uns positionieren müssen und wie wir das zu tun haben. Sonst hätte es auch eben nicht so gut funktioniert. Deswegen ist natürlich Pep Guardiola rein von der Trainingsarbeit sehr spannend. Aber das ist jetzt zum Beispiel auch, wenn ich irgendwann mal aufgehört habe und dann irgendwo hospitieren würde oder so, wäre der natürlich ultra spannend. Gut, der wird natürlich...
Liebst du Pep Guardiola?
Der wird natürlich... wir haben beschlossen, dass wir diese Dinge nicht öffentlich
machen. Okay. Nee, aber ja, sitzt zurück, ja. Finde ich schon sehr spannend.
Ja, da wäre er schon so mit die Nummer 1 Wahl, weil eben ich natürlich bei Bayern noch so mit vielen Spielern darüber gesprochen habe und die alle schon sehr begeistert waren von dieser Detailverliebtheit im Taktischen, die der eben hatte. Und man hat es ja auch gemerkt, also wir hatten ja, zum klar. Beispiel mal ein Spiel in der 2015-2016 Saison, da hatten wir mit dem BVB unter Thomas Tuchel 5 Punkte Rückstand und haben in Dortmund gespielt, gegen Bayern, unter Pep. Und haben die ersten 15, 20 Minuten, würde ich sagen, richtig dominiert.
Ja, war richtig gut.
Ja. Im Spiel richtig gut. Und der hat halt dann daraufhin reagiert. Ich glaube, er hat dann irgendwie nur so einen kleinen Schachzug gemacht, hat irgendwie aus einem 4-5-1, 4-3-3 oder wie auch immer man das nennen möchte, glaube ich, ein 5-4-1 oder ein 5-2-3 gemacht, hat Xabi Alonso in die Fünferkette hintergezogen. Genau. Und nur mit diesem kleinen Schachzug hat er eben das Spiel damals auf seiner Seite.
Ja, sowas finde ich mega geil.
Ja.
Also wenn du sowas kannst.
Genau, hat er uns sowohl das Anlaufen, was wir eben da uns vorgenommen hatten, als auch den Ballbesitz, hat er uns dann einfach damit kaputt gemacht und hat das Spiel für sich geholt. Es hat dann 0-0 geendet und war im Endeffekt so der Meistermacher, würde ich sagen, für Bayern. Weil dann sind es 5 Punkte geblieben und da die zu der Zeit jedes fluchtes Spiel gewonnen haben und wir dann immer sonntags nach der Euroleague immer nachgezogen haben, ist es, glaube ich, über 8 Wochen bei 5 Punkten geblieben, so übertrieben formuliert.
Stimmt, der Europa League gespielt.
Ja, da haben wir dann, das war dann wirklich immer so, Bayern hat immer samstags gewonnen, wir haben sonntags immer nachgezogen und irgendwann haben wir es einmal nicht geschafft nachzuziehen. Ich glaube, im Derby auf Schalke, da waren es 7 und dann war das Ding durch. Ja. Und genau, und da hat er aber eben mit dieser taktischen Maßnahme da halt so diesen Hintergrund, warum machst du das jetzt? Oder welche Veränderung erwartest du dir vom Spiel und dann zu sehen, ob es klappt oder nicht, ob es eintritt oder nicht, ist natürlich extrem spannend.
Ja, also, das ist geil. Vor allem ist es immer geil, so, okay, reagierst du auf eine Stärke des Gegners sozusagen? Okay, siehst du, keine Ahnung, die sind mittelfelddominanter oder die greifen irgendwie geil an? Oder bist du sozusagen proaktiv und erkennst irgendwie was, wie du dich selber besser machen kannst? Also da muss ich sagen, auch jetzt, keine Ahnung, ganz speziell jetzt auf euren Bezug beim BVB. Ich dachte mir halt immer, jetzt spielt doch endlich mal 4-1-4-1, das System ist doch 1000-mal geiler. Und es hat irgendwie, keine Ahnung, dann habt ihr das ab und an mal gemacht, es wurde doch besser, aber er hat sich nie dazu entschlossen, Favre, so richtig, und dann spielt ihr auf einmal Fünferkette und klappt mega geil. Und sowas finde ich halt fett. So nicht diese offensichtlichen Sachen machen, die dann auch jeder fordert, sondern Favre hat sich wahnsinnig viel Gedanken scheinbar drüber gemacht, was man ändern kann und hat es sozusagen dann angepasst und dann eben mit 5 Verteidigern gespielt. Und keine Ahnung, ja, auch dann Zagadou rein und bla bla bla, was dann alles so mit sich geht. Und das finde ich halt fett. Also da deswegen auch höchsten Respekt immer vor diesen Trainern. Es wird ja immer wahnsinnig schnell auf den rumgehackt. Aber wenn man mal überlegt oder wenn man auch mal weiß, was das überhaupt für ein Job ist, also wie anstrengend es ist, wie viel Zeit da drauf geht, was man auch für verschiedene Themen behandeln muss, auch wie viele Medientermine und wie viele Interviews und alles wird irgendwie auseinandergenommen. Also wirklich.
Ja, der allerwichtigste Aspekt, den du gerade angesprochen hast, ist, es wird ja immer erst kritisiert, dass man eine Maßnahme falsch gemacht hat, wenn sie schief gegangen ist.
Ja klar, natürlich.
Denn, aber man merkt ja gar nicht, wenn eine Maßnahme vorher 5-mal gut geklappt hat, weil man es gar nicht mitkriegt. Man weiß gar nicht, dass vielleicht ein defensiverer Wechsel vielleicht vorher 5 Spiele gewonnen hat und dann im 6. Spiel aber ein defensiverer Wechsel oder eine Systemumstellung dann einmal dafür sorgt, irgendwie, dass man das Spiel nicht gewinnt. Dann wird gesagt, der hat sich vercoacht.
Ja, das ist dann immer ganz einfach draufzuhauen.
Ja, und dieses vercoacht ist ja eh wieder, das ist eh so ein schlimmes Wort. Oder jemand hat jemanden ausgecoacht.
Ja, fürchterlich. Das ist ganz fürchterlich.
Ganz gerne, was oft einfach so daneben ist in Analyse. Und das wird halt dann ganz oft nicht gemerkt. Das merkst du nur, wenn du Teil des Ganzen bist, wenn du eben Trainer bist oder dann Spieler bist. Ich finde es sogar, wenn ich eben nicht spiele, von der Tribüne auch wirklich viel, viel schwerer zu beurteilen, als wenn ich auf dem Platz
stehst.
Auf dem Platz merke ich viel, viel mehr Dinge, viel mehr Tendenzen, sage ich mal, auch vielleicht auf dem Platz, wenn sich vielleicht irgendwo so eine Schludrigkeit oder so eine fehlende Zielstrebigkeit einpendelt. Und es ist von oben viel schwieriger zu beurteilen, vom Fernseher noch viel schwieriger, aber auch von oben aus dem Stadion, von der Tribüne aus, als wenn ich selber auf dem Platz stehe. Ja. Also das muss man auch mal zugute halten. Das ist, glaube ich, einfach, wenn du unten direkt am Geschehen bist, sowohl als Trainer als auch als Spieler, einfach viel einfacher mitzukriegen ist.
Ja,
und vor,
ja,
und vor allem vom Fernseher muss man sagen, sieht alles dreimal so langsam aus, wie es in Wirklichkeit
ist. Da hast du ja dann noch Slow-Mos und sowas auch alles und dann kannst du es nochmal anschauen und dann. Das Geilste finde ich immer, wenn dann irgendwie Spieler irgendwo hingestellt werden. So, ja, schau mal, der Raum wäre frei. Und dann irgendwie so ein Spieler 15 Meter nach vorne ziehen sich. Ja. Wow, weißt du nicht, was das bedeutet? So, okay, das, da musst du drei Minuten früher loslaufen.
Ich wäre davon ausgegangen, dass die anderen nicht reagieren würden, wenn man den Spieler jetzt 15
Meter nach vorne. Der bleibt natürlich genau da stehen.
Genau, der Linksverteidiger würde natürlich den nicht angreifen, wenn er dann auf einmal da frei steht. Der wird weiterhin in einen anderen... in einem anderen Raum sich bewegen.
Ja, aber wir hatten
sehr viel Hypothese dabei.
Klar, um nochmal auf dieses, weil ich bin ja relativ nah an Barca und Real dran. Und da gab es irgendwie in dieser ersten Saison, nachdem Neymar weggewechselt ist von Barca, die haben ja irgendwie faktisch keinen wirklichen Ersatz geholt. Und dann hat dann Paulinho faktisch gespielt, statt Neymar. Mhm. Also das war so der Ersatz. Die haben genau mit derselben Aufstellung gespielt, nur statt Neymar hat Paulinho gespielt, der halt irgendwie ein zentraler, eigentlich defensiver Mittelfeldspieler ist. Die haben dann 4-4-2 gespielt und haben halt, waren unglaublich konstant, zwar halt nüchtern, haben natürlich nicht so spektakulär gespielt wie mit Neymar und unter Luis Enrique. Aber auch das, wo ich mir denke, so, hä? Wie kommt er denn auf diese Idee? Also warum haben sie Paulinho geholt? Dieser Typ hat in China gespielt und hat irgendwie keine Rolle mehr gehabt. Und der kommt, schießt, glaube ich, 12 Tore in einem Pflichtspiel.
Hat eine unglaublich gute Saison.
Unglaublich. 8 Assists dazu. Also es war wirklich absurd. Und die wären locker Meister, also Pokalsieger geworden, glaube ich, direkt das Double geholt. Und er ist dann wieder abgezischt, auch ganz interessant. Und ja, sowas finde ich geil einfach, wenn du als Trainer so diese, ich meine, klar, das war so Valverdes Stil auch davor schon immer, in seinen Trainerstationen, aber ja, deswegen mal ein kurzes Chapeau an die ganzen, oder an die meisten der Trainer.
Aber nimmt man dann eigentlich, wenn man Trainer ist und wechselt den Verein, nimmt man dann auch so seine Top-Scouts eigentlich mit
für solche Aufgaben? Unterschiedlich. Teilweise.
Ich glaube schon, dass die Leute es gerne machen, aber es ist natürlich nicht immer klappt. Aber ich glaube schon, dass die meisten Leute sich natürlich auf die Leute besinnen, mit denen sie schon gearbeitet haben.
Weil auch so das Thema Loyalität in einem Trainerstab sehr wichtig ist. Und es kann mal sein, dass dein Stuhl relativ leicht von deinem eigenen Mann angegraben wird.
Zum Beispiel
auch schon mal vorgekommen.
Zum Beispiel.
Ja, aber ich glaube, da ist schon, ich meine, die haben Scouts, Co-Trainer, Analysten und sowas alles. Also der Staff ist ja wirklich sehr riesig. Ja,
also zumindest den engsten Stab nehmen die meisten eigentlich mit. Also Co-Trainer, ein oder mehrere, vielleicht auch ein Torwarttrainer oder sowas.
Wollen aber auch oft dann jemand, der den Verein kennt.
Ja, klar. Logisch, du brauchst dann natürlich auch Leute, genau, die sich eben da vor Ort auskennen, denen du aber auch vertraust. Und das ist ja immer so dann das Wichtige. Ich glaube, wenn man alles in einem Verein verändern will, da gibt es ja einfach bei bestimmten Vereinen, bestimmte Kulturen, die halt einfach so und so ausgeprägt sind. Und damit muss man sich auch auseinandersetzen. Man kann nicht alles, was man selber für richtig hält, immer überall ummünzen. 100% nicht. Das geht einfach nicht.
Ist es denn bei dir so, jetzt bei Dortmund, als du gegangen bist und jetzt wieder hingekommen bist, dass der Großteil der Verantwortlichen noch da ist? Oder haben die wirklich durchgewechselt, viele?
Nee, der Großteil war noch da. Okay. Da hat sich wenig verändert. Es wurde halt erweitert, relativ viel. Mhm. Also es waren wenige Leute weg, die ich vorher gesehen habe, aber es waren ein paar neue da. Aber es war halt einfach so.
Und du weil magst die halt Trainer, Spiel, die jetzt da sind, also viel lieber als die Trainer, die davor da waren. Okay, gut.
Ja, ist ja
gut
zu wissen. Ich finde die alle perfekt.
Gut.
Ich finde alle perfekt und fand alle perfekt.
Glaubst du, ich höre jetzt auf, es war gemein. Ja, das war gemein.
Eine schwierige Situation zurückbringen.
Glaubst du, es wird einen anderen Meister geben als Bayern oder Dortmund?
Ich glaube, es ist zumindest auf jeden Fall möglich, aber diese Saison merkt man ja, es gibt keine Mannschaft, die komplett vorneweg marschiert. Wird es auch, bin ich mir ganz sicher, bis zum Ende nicht geben. Also es gibt keine Mannschaft, die auf einmal am 30. Spieltag 10 Punkte Vorsprung hat. Da lege ich mich relativ fest. Dafür ist es zu ausgeglichen. Dafür gibt es eben auch zu viele gute Mannschaften. Zu viele Stolpersteine. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass da einer komplett wegmarschiert. Und dann wird es eine Formfrage in den letzten Spielen.
Ja, ich habe so ein bisschen so, Gladbach hat jetzt keinen internationalen Vergleich mehr. Das kann Fluch und Segen sein.
Das hat mich ein bisschen an unsere erste Meistersaison im BVB erinnert. Ja,
da seid ihr auch früh ausgeschieden.
Wir sind im Pokal früh raus. Gladbach ist ja hier in Dortmund raus. Wir sind damals in Offenbach raus. Das war vielleicht eine etwas andere Nummer.
Stimmt.
So ein ganz schlimmes 0-0. Mit im Elfmeterschießen habe ich dann verloren, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Aber auch in der regulären Spielzeit gab es, glaube ich, 3 Torschüsse auf beiden Seiten insgesamt. Und da hatten wir auch ab der Winterpause weder Euroleague noch Pokal und nur noch Liga. Ich hab tatsächlich dran denken müssen, als wir da jetzt rausgeflogen sind, dass es gewisse Parallelen gibt zu dem Jahr. Heißt natürlich erstmal gar nichts, aber kann man natürlich super anbringen, wenn es am Ende geklappt hat.
Dann können wir Ende Dezember, haben wir es schon prognostiziert, können wir dann nichts damit bekommen.
Dass wir nichts damit zu tun hatten. Gar nichts. Ja. Genau. Deswegen, also ich kann es mir gut vorstellen, dass es eben auch jemand anderen gibt, aber wie gesagt, die Saison ist da überhaupt nichts zu prognostizieren.
Ja, genauso international aber auch. Also wer wird Champions League-Sieger? Also unmöglich fair zu sagen, finde ich.
Es gibt überhaupt keinen Top-Favorit.
Also ich für mich jetzt 5, 6 Mannschaften, die eigentlich auf gleicher Höhe sind, so ungefähr. Ich habe so ein bisschen...
Bitte? Wer ist für dich, wenn du jetzt so ein Power-Ranking, wie man das nennt, aufstellen müsstest? Wen würdest du da auf die
Top-Favorit? Power-Ranking ist ja immer, wie es aktuell aussieht. Und das finde ich ja ist ja irgendwie doof oder nicht sinnvoll, weil es ja darum geht, wie ist man im April, Mai drauf. Ich glaube tatsächlich einfach, weil die Meisterschaft für City weg ist. Voll, die gehen auf die Champions League. Und das ist ja das, was Guardiola immer so ein bisschen vorgeworfen wurde, keine Ahnung, ob es dann gestimmt hat oder nicht, dass er quasi sich nur auf die Liga konzentriert oder die Liga ihm wichtiger ist. Und jetzt ist es ja quasi, ich meine, wurde 2-mal Folgemeister, oder? Mit City?
Ich glaube 2-mal, ja.
Genau, das hat er jetzt geschafft und jetzt geht es um die Champions League. Und ich finde, die spielen wahnsinnig gut, sie haben eine unglaubliche Mannschaft, für mich die tiefste Mannschaft von allen. Aber trotzdem, so Liverpool ist trotzdem dasselbe, wobei ich da irgendwie glaube, so mit dieser, ja, die konzentrieren sich dann logischerweise mehr auf die Meisterschaft, weil das größere Ziel ist für die dieses Jahr. Auch für alle Fans von Liverpool ist es ja irgendwie höher anzusiedeln, ist ja die Meisterschaft höher gewicht oder mehr gewichtig als der Champions League-Titel. Und dann, ja, Barca mit Messi ist immer ein Thema, Real mit dieser Mentalität, die sie haben im Team, immer Juve, ja, Juve irgendwie auch, weil sie so oft so nah dran waren. Und natürlich wahnsinnig diese weltberühmte Gier haben oder diese Galligkeit darauf. Also das sind so die ich eigentlich in den Pott werfen würde. Waren es jetzt 5?
Ich warte mal, du hast aufgezählt City, Liverpool, Engländer. Barca, Real, Juve. 5.
Ja, das sind, glaube ich, die. Das wäre sozusagen die erste Gier. Und davon derjenige City.
Und dann, okay, also das ist eine Aussage von dir.
Aber einfach nicht, weil sie jetzt gerade so überragend spielen, sondern halt, weil ich die, also sozusagen aus dieser Aussicht, weil jetzt, ob sie jetzt gut spielen oder nicht.
Ja, gut, wir haben ja direkt City gegen Real haben wir in der nächsten Runde. Das heißt, da wird sich direkt unglaublich geile Duelle in der Champions League. Also das wird wird ein Fest für den.
Ist auch geil, dass entweder Atalanta Bergamo oder Valencia weiterkommen als Real oder City.
Ja. Ja, das stimmt. Aber deswegen muss ich sagen, dass Bergamo noch weitergekommen ist, das ist richtig geil. Ich habe die auch schon ein paar Mal gesehen gehabt. Die haben ja einfach einen geilen Ball gespielt. Und dann fand ich es wirklich schade, dass die eben in der Champions League überhaupt nicht angekommen sind und auf einmal kommen die weiter. Nach 0 Punkten aus den ersten 3 Spielen.
Ja, ist krass.
Kommen die noch weiter. Und ich glaube aber sogar nur mit 7 Punkten, oder? Die hatten noch, oder haben die 9 geholt?
Wer ist denn dein Favorit? Nee, hast du noch einen anderen für die Champions League?
Ich finde, du hast es ehrlich gesagt schon gut getroffen.
Also,
ich
meine, es ist kein Husarenritt gewesen, das muss man ja dazu sagen. Also.
Ja, das ist ja auch dann klar. PSG, wir spielen ja jetzt gegen PSG in der nächsten Runde, hat eine Top-Mannschaft, aber logischerweise werde ich die jetzt nicht nennen, weil die wollen wir natürlich schlagen. Aber wenn man es rein nüchtern betrachtet von außen, dann hast du da schon richtig getroffen. Aber am Ende, wenn du ins Viertelfinale kommst, dann kann auch jede Mannschaft, so doof das klingt, jede Mannschaft kann das Ding gewinnen ab dem Viertelfinale.
Ja.
Und das ist auch kein doofer Satz. Egal, wer ins Viertelfinale kommt, alle Mannschaften haben eine realistische Chance, das dann auch zu holen.
Ja, ich finde auch, die Außenseiter sieht da irgendwie ganz geil.
Die haben auch eine Grundquote. Also Schwarz-Gelb zum Beispiel als Außenseiter.
Schwarz-Gelb? Ja, ich hatte euch am Anfang als Überraschungskandidat irgendwo mal aufgezählt, das weiß ich noch.
Ja, du hast uns zwischendurch mal rausgenommen.
Mir wurde ich dann nicht mehr gefragt, glaube ich. Ja. Kann doch mal die Europa League gewinnen.
Jetzt hast du uns wieder auf dem Schirm. Ja, was hättest du gesagt? Hätten wir die gewinnen können? Weil die ist auch ziemlich stark besetzt. Da müssen wir jetzt
besetzt, ja klar.
Das wird auch einmal loswerden, dieser Wettbewerb. Ich war am Anfang irgendwie skeptisch mit allem, aber der ist irgendwie richtig, richtig attraktiv geworden. Also ja, wenn man sich allein von dieser Zwischenrunde die Mannschaften anschaut, das sind 10 Champions-League-Vereine mit dabei. Da sind 10 Vereine dabei, die du ohne schlechtes Gewissen ins Achtelfinale der Champions League packen könntest.
Ja, und ich probiere das immer so ein bisschen anhand der Qualität der Spiele halt dann zu beurteilen. Und ja, gerade gut aus deutscher Sicht war natürlich diese ganze Frankfurt-Reise letztes Jahr schon sensationell, das muss man einfach auch mal sagen. Aber die Spiele waren geil, die Atmosphäre war geil, auch jetzt die Spiele, ich habe auch relativ viel ja irgendwie auch mit DAZN begleitet und gesehen, sind gut. Auch da trauen sich die Mannschaften wahnsinnig viel, auch da gibt's Mannschaften, da glaubst du, okay, ich kenne keinen Spieler und die spielen einen richtig guten Ball mit. Also ich finde es schon, ich meine allgemein ist das Niveau einfach international gut.
Ja, ja, definitiv. Bin ich voll dabei. Schaut ihr Euroleague, wenn es kommt?
Ich meine, ich muss in der Regel arbeiten, also ich schaue eigentlich. Ach so, okay. Ich habe auf jeden Fall letzte Woche jedes Tor gesehen, das gefallen ist. Am Europa-League-Spieltag.
Ich habe die Zugangsdaten von Jonas' DAZN-Account, deswegen. Absolut, absolut, klar.
Luki ist ja mein größter Fan, was die Europa-League-Goal-Zone angeht.
Absolut.
Wir können aber dann eigentlich gleich auch zu unserem anderen Sportthema kommen, oder? Luki, was meinst du? Oder wollen wir noch irgendwas, oder haben wir noch ein Thema für... heute Abend ist der Klassiko, ich würde sagen, schaut euch an, wird schon gewesen sein, wenn ihr das
hört. Wo kann man es nochmal anschauen? Sag nochmal, wo.
Weiß ich jetzt auch nicht.
Aber ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken später. Auf dem schönen, der Klassiker, auf dem Laptop, DAZN. Was mache ich hier für eine Werbung die ganze Zeit eigentlich? Weil ich sage ja danach, auf dem Laptop DAZN Klassiker, auf dem Fernseher Sky mit Bundesliga-Konferenz. Das ist einfach ein geiler Mittwochabend, muss ich sagen.
Ganz normaler Mittwochabend, finde ich. Double Device.
Es ist ein bisschen dekadent, aber es ist ein ziemlich geiler Abend.
Ja, aber kannst ja auf. Das würde ja nicht reichen, wenn man ein Spiel anschaut. Also. Finde ich
aber ich will ja auf nichts verzichten, das von stimmt, den beiden Spielen. Das wird mir jetzt wirklich schwerfallen. Das ist also der Klassiko, keine Ahnung. Der gehört, wenn der kommt, dann guckt man den auch. Ich glaube, den gucken auch wirklich viele, viele Fußballer. Der ist auch einfach
interessant. Das sind einfach geile Spiele, das muss
ja,
ich auch sagen.
Und ja, ich muss sagen, ich liebe Bundesliga-Konferenz gucken. Schon immer. Es ist einfach, wenn wir mal Freitag spielen, wir spielen ja zum Beispiel jetzt Freitag, wir spielen übermorgen.
Ach, stimmt.
In Hoffenheim am Freitag und dann Samstag auf der Couch. Bundesliga-Konferenz anschauen. Am besten ist natürlich, wenn man gewonnen hat, logischerweise, weil dann geht man einfach mit einem geilen Gefühl da rein und dann die Konferenz anschauen. 5 oder 6 Spiele gleichzeitig. Ich glaube, es sind 5 immer mittlerweile. Ja. Wird für mich immer...
Ja, Konferenzen sind schon witzig, muss man sagen.
Wird für mich ein geiler Samstagnachmittag bleiben. Ja, auf jeden Fall. Noch so ein bisschen schauen, wie die Jungs aus den Manager-Spielen, die man spielt, irgendwie performen.
Also ein bisschen anfeuern. Jedes Spiel auf dem einzelnen Bildschirm und auf dem Manager-Bildschirm offen. Und dann
du könntest dir so einen Ü-Wagen mal besorgen eigentlich.
Ich habe noch so eine Analysetafel mit meinen Spielern mit dabei.
Genau, dann können wir eigentlich den Fußball abschließen. Mhm. Und kommen zu unserer neuen Kategorie Edgy Touch.
Oh, wir wollen noch einen Jingle dafür.
Ja, das machen wir. Darum kümmern wir uns in der Winterpause.
Das ist ja noch nicht aufgeklärt.
Naja, das sollten wir vielleicht wirklich einmal klären. Nachdem ich vorhin, ganz kurz, ich habe, ich weiß gar nicht, kann man sich darüber echauffieren?
Das weiß ich nicht, du weißt das Thema nicht.
Ich habe wirklich für ein sehr, sehr kurzes Parken in der Zone, wo man eigentlich, ich sage es nicht genau.
Mach's nicht, egal was du jetzt sagen willst, man darf es auf jeden Fall nicht echauffieren.
Aber ein 25-Euro-Ticket ist das schon viel für so ein 10-Minuten-Parken, ja, wo man eigentlich auch parken darf. Aber anscheinend muss man da auch, wenn man frei hat, 10 Minuten einen Parkschein ziehen. Das habe ich leider erst jetzt danach gelernt.
So, aber in der Feuerwehrzufahrtszone während eines Brandes.
Nein, da parke ich nie. Lucky. Okay.
Hast du inzwischen eigentlich diese Plakette? Die grüne Plakette, hast du die nicht? Hast du die nicht mal gehabt oder nicht gehabt?
Doch, die hatte ich immer.
Ja,
natürlich, die Umweltplakette.
Ja.
Ja, na klar, ab dem ersten Tag.
Also okay. Ich dachte, irgendwie hatte ich was in Erinnerung.
Nee, dann
ziehst du sie zurück.
Offiziell. Ja, also das auch tatsächlich. Also die war immer dran. Ja. Ich hatte vielleicht mal Autos, die nicht verdient hatten, aber die trotzdem bekommen haben. Das ist vielleicht was anderes. Aber die war immer da. Die gehört dazu. So, Luki, dein großer Auftritt, bitte. Ich habe mir übrigens, als du vorhin angekündigt hast, was du jetzt machst, auch Videos angeschaut. Das ist ja großartig.
Genau, aber wir haben mit dem Luki, wir haben ja gesagt, wir machen jetzt eine Fußballfolge und wir reden oft zum Denglisch, Deutsch-Englisch, und haben gesagt, wir reden nur über Football heute.
Und das ist eine schöne Überleitung, vielen Dank. Ja. tatsächlich super, dachte ich mir, ja, weil ihr jetzt schon über Football redet, suchen wir uns eine artverwandte Sportart raus. Und ich bin drauf gekommen, weil ich vorgestern mit einem Kollegen zusammensaß, der Ire ist tatsächlich. Und nachdem er gefragt wurde, was sein Lieblings-Soccer-Club ist, war seine Antwort, I fucking hate Soccer. Und dann haben wir gefragt, okay, was schaust du? Was spielst du auch? Und er hat gesagt, ja, er spielt Gaelic Football. Gaelic Football ist für mich eine hervorragende, ganz hervorragende Sportart tatsächlich. Ist, eine irische Sportart. Also wird hauptsächlich in Irland oder von der Diaspora im Ausland praktiziert. Unter dem Deckmantel der GAA, nennt sie sich auch. Dort werden auch andere Sportarten wie beispielsweise Carmoggy oder Hurling, was beides immer klingt wie zwei Pokémon auch.
Bei Hurling auch Harry Potter-Bezug.
Aber Gaelic Football, zurück zu Gaelic Football, es ist die populärste dieser Sportarten. Und ist tatsächlich interessant, weil was passiert da eigentlich? Es sind zwei Teams, die gegeneinander spielen mit 15 Spielern pro Team. Da sind auch noch zusätzlich 7 Schiedsrichter auf dem Spielfeld, was dann insgesamt mehr Leute sind als auf meiner Beerdigung wahrscheinlich. Und die spielen tatsächlich mit einem Ball, der ein bisschen kleiner ist als ein Fußball, ein bisschen schwerer, sieht aus wie ein Volleyball. Und wie groß ist so ein Spielfeld, auf dem sie spielen? Es hat tatsächlich die Maße, und ich habe es dann mal verglichen mit Fußball, so zwischen 130, 145 mal 80 beziehungsweise 90 Meter.
Das ist schon deutlich größer. Das ist deutlich größer als ein Fußball.
So groß wie dein Flugzeughangar.
So groß wie dein Vorgarten.
Und interessant ist, was passiert da? Also es ist, das ist ganz, ganz spannend, weil das Ziel ist es, diesen Ball in das gegnerische Tor zu befördern oder aber über das Tor zwischen zwei Stangen. Das heißt, es ist so eine Mischung aus Fußball und Football. Ah, wow. Beziehungsweise, doch, ist es beim Rugby auch, ich weiß nicht. Aber Fußball und Football, das heißt einfach, die Torpfosten gehen weiter nach oben noch als die Querlatte. Und das ist ganz spannend, weil du kriegst einen Punkt, wenn du den Ball übers Tor schießt. Und du kriegst 3 Punkte, wenn du ihn ins Tor schießt. Deswegen ist dieses, wenn du dir dieses Spiel anguckst, und Mats hat es ja auch getan, ist dieses Scoring immer ganz interessant. Du gewinnst und es steht dann irgendwie 1-3 zu 4-7 oder so, weil du halt Tore und diese Schüsse durch diese
Aber spielen wir mit der Hand oder mit dem Fuß?
Das ist geil, jetzt kommt's. Also erstmal noch kurz zum Spielfeld. Das Spielfeld, es hat unendlich viele Linien. Also es sieht aus wie ein verschissener Notenblatt einfach, wenn man sich das anguckt. Und man kann, wenn man gefragt wird, was sind die Regeln beim Gaelic Football, muss die Antwort einfach ja sein. So, weil es ist unglaublich. Du kannst den Ball mit jedem Körperteil spielen. Du kannst den Ball also schießen, du kannst ihn theoretisch auch mit dem Kopf spielen, du kannst ihn mit den Händen spielen. Du nimmst den Ball auf, du darfst ihn aber nicht aufheben. Aufheben, du musst ihn mit dem Fuß, mit der Fußspitze in deine Hand scoopen, also löffeln. Und dann läufst du, hast die Chance, den Ball, oder du darfst den Ball bis zu 4 Schritte in der Hand halten, dann musst du ihn prellen oder aber, weil du darfst ihn nur einmal prellen, danach musst du was anderes machen. Und zwar, was sie dann machen, ist, sie lassen ihn fallen und danteln ihn wieder in die Hand. Das heißt, die laufen übers Spielfeld. Es sieht aus, als hätte man den Spielern gesagt, so, wir spielen heute Ball einfach. Es wird einfach Ball gespielt. Das ist unglaublich.
Und man ist motorisch nicht ganz so begabt und lässt ab und an den Ball immer wieder fallen.
Es ist krank, aber es ist richtig artistisch, weil auch wenn die den so hochheben, so chippen sie sich ihn so in die Hand. Das ist ein schönes Geräusch gewesen, übrigens, finde ich persönlich. Und genau, was ist noch? Fouls tatsächlich, finde ich.
Ist es so Full Contact
oder? Es ist interessant, weil du darfst den anderen rammen, sagen wir es mal so, aber nur mit einer Schulter. Das heißt, du darfst ihn jetzt nicht greifen.
Wie kann man denn
greifen.
Mit beiden Schultern rammen?
Ne? Ja, also schwierig, aber auch schmerzhaft für beide. Dann so Kopfnuss. Du rennst, also darfst ihn sozusagen so weg blocken. Du darfst auch, und das ist auch total geil, du darfst den Ball, also wenn jemand schießt, darfst du ihn mit den Händen blocken. Das heißt, es passieren überall immer so Torwartparaden mitten auf dem Spielfeld. Geil. Einfach, das ist großartig. Und Fouls sind dann solche Sachen wie, du darfst den Ball nicht mit dem Fuß blocken, du darfst ihn eben nicht vom Boden aufheben. Also das ist auch interessant, dass du nicht mit dem Fußball fandest, darfst, fand ich. Du darfst nicht, wenn du lamentierst, kriegst du auch sofort Ärger. Also wie so die Klassiker halt. Und dann gibt's Karten. Und das fand ich auch geil. Weil es gibt eine gelbe Karte, Verwarnung. Es gibt eine rote Karte, ist ein Platzverweis. Und es gibt noch eine schwarze Karte. Und ich ist wahrscheinlich einfach, dass das ein Dementor aufs Feld kommt und deine Seele einfach aussaugt. Und ist tatsächlich, die schwarze Karte ist einfach, dass der Schiedsrichter sein Notizbuch einfach hochhält. Das ist dann die schwarze Karte.
Aber was
die schwarze Karte ist ein Platzverweis, aber du darfst den Spieler ersetzen auf dem Spielfeld.
Ah, okay.
Und eine rote Karte eben nicht. Und fand ich irgendwie auch ganz lustig. Es gibt ein Hawkeye, das ist halt auch so ein Tennis-Move. Also du siehst dann wirklich, dass also wenn die halt durch diesen Pfosten schießen, aber zu hoch, also über den Enden der Pfosten, dann kommt Hawkeye auch zum Einsatz. Finde ich total geil, also das liebe ich.
Also auch da gibt es VAR-Skandale.
Das ist alles VR.
VR-Brillen.
Und jetzt kommt aber das Interessante, und das macht es auch so ein bisschen interessant jetzt im Vergleich zu dem ganzen Fußball. Es ist ein reiner Amateursport. Also es gibt keine, also die Spieler verdienen kein Geld. Also du kannst der beste Spieler sein auf der Welt und bist Tankwart. Also echt? Das ist, ja, es ist wirklich,
ah, wow.
Es ist ein reiner, deswegen sehr verwandt mit dem Sport ist auch Australian Football, das kennt man ja. Mhm. Und viele der Gaelic Football Spieler wechseln mittlerweile nach Australien, weil man da, glaube ich, Geld verdienen kann. Ja. Es gibt mittlerweile auch so eine Zwischenregelung, also was die Regeln angeht, damit die auch gegeneinander spielen können. Also so ein internationales Game zwischen Gaelic Football Spielern und den Australian Football Spielern.
Relativ weite Auswärtsreisen.
Das ist auf jeden Fall. Treffen sich in der Mitte. Kasachstan.
In Samoa.
Und spannend ist aber auch, dass dass im Finale, also sie spielen so County gegen County dann aus, also sie spielen jetzt unter die Mannschaften aus. Du kannst auch die Mannschaft nicht wechseln, weil du bist ja sozusagen fest in dem County, wo du halt bist. Das macht es dann auch noch so loyalitätsmäßig ganz interessant. Und im Finale sind tatsächlich 80.000 Zuschauer im Stadion, was ich ziemlich krass finde.
Das ist krass.
80.000 in deiner Rechnung vielleicht 0,08 Millionen sind es dann.
Also in meiner Rechnung sind es alle Zuschauer, die mich je live gesehen haben, zusammen.
Ist schön. Also es macht echt und ich weiß nicht, du hast es ja mal angeguckt. Wenn du es dir am Anfang anguckst, ich habe gar nichts gecheckt. So, du checkst erstmal gar nichts. Sie laufen durch die Gegend und der Ball fällt. Ich finde nur noch so ein Benny Hill-Theme-Song, der dann spielt. Aber wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, ich finde es einen richtig geilen Sport, muss ich sagen. Also es macht Spaß anzugucken und halt, weil die Iren, glaube ich, so ein bisschen Vorbehalt haben gegen den englischen Nationalsport.
Fußball?
Sind die da natürlich sehr, sehr begeistert, was das angeht.
Ja. Aber das Spielfeld an sich, also beim Australian Football ist ja so, dass es so oval ist.
Nee, das ist tatsächlich.
Das ist schon ganz normal viereckig.
Ja, das ist viereckig, halt deutlich größer.
Mhm.
Aber es ist.
Ja, und die Tore
in Deutschland?
Es gibt normale Fußballtore, richtig? Und aus denen, die Pfosten, die gehen nur quasi
wie die Schwüre in die Luft.
Genau.
Weißt du, wie die Maße von dem Tor sind? Sind es auch diese 7,32 Meter mal, was ist denn gleich? 2,10 Meter oder wie hoch ist so ein Tor? 2,20 Meter?
Ich glaube, die sind ungefähr so groß. Ja. Ja, ungefähr. Aber da müsste ich jetzt.
Ist das Tor nicht 3,5 Meter? Nee, der Basketballkorb ist 3,5
Meter. Der
Basketballkorb ist 3,5 Meter, ja.
Geil fand ich auch. Ich hab dann mir so ein paar Finals angeguckt. Was geil ist, auch wenn du die Analysen anschaust, verstehst kein Wort, weil der Iren halt dieses Analysen fahren. Und geil war auch, als man dieses Finale, du kannst das 2017er Finale angucken, zum Beispiel Mayo gegen Dublin. Und
der Mayo.
Und hat 1-0 verloren, also alleine. Auf jeden Fall ist es interessant, was wollte ich jetzt gerade sagen? Lass mal, wo waren wir stehen geblieben?
Finale 2017 hast du dir angeschaut?
Ja, genau, bei den Kommentaren, weil du dann ja auch, also du kannst zum Beispiel ja den Ball, du darfst ihn auch nicht passen, also du wirfst ihn nicht, sondern du schlägst ihn immer mit der Faust halt so, also passt du ihn sozusagen zum anderen. Und dann hat einer drunter kommentiert, this is the sport, Diego Maradona was playing his whole career. Und das fand ich schön.
Geil. Also wird in Deutschland Gaelic Football gespielt?
Nur von der Diaspora.
Nur von der Diaspora.
Ah, okay. Also es ist tatsächlich sehr, sehr irisch-lastig, muss man sozusagen. Ja. Aber es macht unglaublich Spaß. Also schaut euch das mal an. Man kann sich, wie gesagt, ganze Spiele angucken online. Ist ein geiler Sport. Weil man den halt einfach nicht auf dem Schirm hat.
Ja.
Komplett.
Also Australian Football, damit kommt man irgendwie nochmal eher in Berührung irgendwo.
Ja.
Ich dachte mal im Urlaub oder sowas. Aber ja.
Wie ist die Regelung, weißt du das auch, wie ist Körperkontakt erlaubt? Ist es dann eher so Rugby-mäßig, wo man sich richtig wegchecken darf? Oder?
Ja, das ist das, was ich meinte. Du darfst den anderen wegchecken mit der Schulter. Also wenn du zum Beispiel...
Aber auch nur wenn er den Ball hat zum Beispiel? Darf man
ja, es gab, du darfst keine Off-Ball-Fouls werden auch...
Dann, also sind schon ganz schöne Biester dabei wahrscheinlich dann auch,
oder? Es geht.
Oder?
Das fand ich interessant. Die laufen da auch nicht irgendwie mit Schutz. Die laufen halt rum wie Fußballer, nur ohne Schienbeinschoner. Das ist ganz interessant.
Ach so,
ja. Und ich glaube auch, dass Grätschen nicht wirklich erlaubt
ist. Ja, dadurch, dass man den Ball ja nicht blocken darf.
Darfst du nicht blocken mit dem Fuß, was ich eine lustige Regel finde. Ja. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber sonst so unnecessary roughness-mäßig sind die da schon auch unterwegs, wenn du es übertreibst. Wenn du
den
hältst, also auch Trikot ziehen und so ein Zeug wird direkt halt geahndet und halt diese Regelung mit den Karten finde ich auch tatsächlich ziemlich lustig,
das ist dass lustig,
die verschiedenen Regelungen haben, was das angeht und dass du halt sofort anscheinend ein technisches Foul bekommst, wenn du halt anfängst, da irgendwie den Schiedsrichter in Frage zu stellen.
Es gibt leichte Unterschiede zum Fußball,
was das angeht. Ganz leicht.
Und das wäre aber wirklich, um dann den Bogen zu spannen zum Fußball, das wäre das Allerbeste, was du im Fußball einführen musst. Das ist einfach wie beim Basketball oder beim Hockey ist es, glaube ich, sehr extrem. Beim Hockey darfst du auch den Ball nicht mehr berühren nach dem Pfiff.
Ja.
Berühren und du kriegst irgendwie sofort Geld. Machst, Das wäre einfach, ich glaube, das wäre wirklich schön.
Handball musst du ihn, glaube ich, sofort hinlegen.
Ja, musst du genau weglassen. Wegrennen,
ja. Genau, solche Sachen. Und das würde sich ja auch alles locker einführen lassen, wenn es halt mal konsequent geahndet wird und nicht immer nur bei, ja, beim Spieler, der beim Superstar-Spieler immer alles durchgelassen wird und bei dem da eine Kategorie drunter im Regal sozusagen steht, dann gibt es sofort Geld. Das ist ja so ein bisschen das Problem, dass das nicht, es soll ja im Fußball auch so sein eigentlich.
Ja.
Aber es gibt halt immer Leute, die sind gleicher als andere.
Das kann ich schon sagen.
Ja. Und das, also das wäre so ein bisschen mein Wunsch für den Fußball, dass diese Sachen.
Das ist dein Weihnachtswunsch.
Auch so. Das ist mein Weihnachtswunsch. Mein kombinierter Geburtstags-Weihnachtswunsch, weil ich bin ja einer von denen, die immer nur eine Sache kriegen. Oder wie von euch beiden jeweils gar nichts übrigens zum Geburtstag. Danke nochmal.
Mein Geschenk ist so groß, dass es in keinen Frachter der Welt passt.
Das höre ich oft, aber gestimmt hat es komischerweise noch nie.
Du hast doch alles schon, was du brauchst.
Dann kriege ich wieder Yu-Gi-Oh!-Karten von dir. Wenn du willst.
Total geil, Alter.
Ich hatte heute bei Quiz Duell hatte ich heute eine Yu-Gi-Oh!-Frage oder gestern.
Und du fragst, warum wir dir nichts mehr schenken.
Was soll das denn jetzt heißen?
Egal.
Gegen wen spielst du Quiz Duell?
Tatsächlich nur gegen einen einzigen, weswegen ich mir das auch geholt habe vor einer Woche oder so. Ich spiele es nur gegen eine Person. Ich verliere sehr viel, muss ich zugeben.
Bislang könnte es noch jeder sein?
Nils.
Nee, Nils spielt gegen diese Person auch.
Wie ist diese Person? Johannes Mösmann.
Tatsächlich, stark. Oh, wie zur Hölle bist du da jetzt drauf gekommen?
Keine Ahnung.
Ja, nee, genau, die spielen irgendwie auch gegeneinander und gegen ihn spiele ich und ich verliere relativ viel. Und da kam heute oder gestern, ich weiß gar nicht, ich habe irgendwie eine Yu-Gi-Oh!-Frage, deswegen hatte ich das so im Kopf.
Nicht schlecht.
Ja.
Aber das auch.
Ja, das war ja ganz wichtig, das wollte ich ja unbedingt wissen. Ich vertraue auf das Herz der Karten, haben die mir gesagt, oder? Ist das korrekt? Ich hab das nie wirklich geguckt, muss ich ehrlich hinzufügen. Also das sage ich jetzt nicht einfach so, aber ich vertraue auf das Herz der Karten. Ich glaube, das kam immer vor oder nach einer Sendung, die wir geschaut haben, Jonas. Kann das sein?
Bitte?
Kam es irgendwie vor oder nach Pokémon?
Ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich glaube, das ist ja eine Sendung, also du schaust dir sozusagen an, wie andere Leute wieder was Fiktives machen.
Das ist ja eigentlich total bescheuert. Wie eine fiktive Figur was Fiktives spielt.
Ja, genau.
Ja gut, aber das spätestens seit E-Sports wissen wir, dass das durchaus gerne gemacht wird.
Aus der Perspektive habe ich es noch nie betrachtet. Ja.
Ich auch nicht.
Und dann, ich glaube, weil es kam immer vor oder nachdem irgendwas, was wir geguckt haben. Und er hat immer gesagt, er vertraut auf das Herz der Karten bei seiner letzten wichtigsten Karte. Und witzigerweise ist natürlich zu 100% die Karte gekommen, die er gebraucht hat.
Der weiße Drache mit eiskaltem Blick.
Und Engel mit den Eisaugen. Oder?
Wahrscheinlich gibt es genau diese Karte auch wirklich.
Ja geil, dann...
Ich möchte nicht über Yu-Gi-Oh! Jetzt aufgeklärt werden bei Instagram. Bitte nicht. Lieber über Leute, die Gaelic Football spielen und wie sie dazu gekommen sind, weil das ist wirklich spannend.
Du hast auch ein paar Bots, die dich auch über andere Sachen aufklären. Aufklärung ist da ganz... Ja, schön. Das ist ein guter Abschluss. Das ist ein guter weihnachtlicher, festlicher...
Ich blockiere die Instagram-Bots. Ich habe lieber 100 Follower weniger am Tag, als dass mir ständig diese Instagram-Bots da ihre schlechten Englisch-Deutsch-Übersetzungen unter die Bilder
haben. Die können wir ja beim nächsten Mal auch mal vorlesen.
So, nein, das können wir leider nicht machen. Ich glaube, dafür hören da zu viele Kinder wahrscheinlich zu, als dass wir die Texte dann da
machen können. Das machen wir nicht, so ist es. Ja, geil. Dann haben wir das Kalenderjahr 2019 wunderbar abgeschlossen mit diesen Themen.
Ich will euch nur diese Texte im Kopf. Oh Gott, das ist eine Katastrophe.
Hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir ein Weihnachtslied singen zum Abschluss? Oder?
Wir haben uns darauf geeinigt, dass du das tust.
Da kann ich mich nicht erinnern. Also, wir müssen natürlich noch unseren Score hier nachliefern. Ich weiß tatsächlich nicht, wie es ausgegangen ist. Wir müssen es mal nachrechnen von unseren Quizzes. Und bis dahin haben wir uns auch überlegt, wie wir. Vielleicht muss derjenige, der verloren hat, tatsächlich ein Lied singen oder sowas in der Art. Finde ich nicht schlecht. Können wir mal schauen, wie wir das machen.
Der muss den Pokémon-Theme-Song singen.
Oh, da kriege ich Gänsehaut gleich.
Ja, deswegen, das ist ein geiles Lied. Nicht von uns.
Aber übrigens, weil das ja auch sportlich ist, Ash Ketchum ist Pokémon-Meister geworden kürzlich. Habt ihr das mitbekommen?
Was?
Er ist in der Serie Pokémon-Meister geworden. Es gibt ja diese Serie irgendwie seit 15 Jahren. Das ultimative Ziel war immer halt Pokémon-Meister zu werden. Und er hat es jetzt geschafft.
Ist er Benjamin Button-mäßig immer noch 12?
Er ist immer noch 12, genau. Er ist immer noch genauso alt. Okay. Er hat es aber jetzt geschafft. Er war irgendwie letztes Jahr, glaube ich, erst im Finale oder vor 3 Jahren. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so von den von den Sendungen oder Serien nur alle paar Jahre. Also ist echt gut aufgebaut. Mhm. Jetzt, glaube ich, in 20 Jahren hat er jetzt irgendwie an 5 Meisterschaften teilgenommen. Und nachdem er im Finale gescheitert ist beim letzten Mal, hat er es jetzt geschafft. Glückwunsch.
Ash. Shoutout to Ash.
Ash, mein Junge. Liebe Grüße.
Ja, aber auch das ist ja so ein, ich meine.
Auch ans Team Rocket.
Wir haben ja gesagt, dass wir auch gesellschaftlich einfach immer am Ball bleiben. Einfach immer dranbleiben und irgendwann gibt es einen Autor, der dich einfach zum Sieg schreibt.
Wir wissen, was die Leute bewegt.
Schön.
Woher kriegst du diese Info?
Ich habe so einen Pokémon-Newsletter, den ich selber schreibe. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich glaube, es war ein Artikel irgendwo halt. Da stand dann, dass Ash Ketchum ein Pokémon-Meister geworden ist.
Das ist das Ende für den Podcast dieses Jahr.
Ja,
dieses
generell Ende dieses Jahr ist vorbei.
Und wenn wir es noch öfter erwähnen, ist es das Ende dieses Podcasts.
Nee, ich meine, hey. Nee, wir sind tatsächlich am Ende angekommen. Ich spare mir jetzt alles Weitere, was mir am Ende angekommen ist.
Ich habe ganz viele schlechte. Also,
Und wir wünschen einfach allen mal frohe Weihnachten. Einfach ein bisschen die Seele baumeln lassen in den hier besinnlichen Tagen.
Entschleunigen.
Richtig mal entschleunigen, richtig slow down machen mal, gell? Oder, Luki?
Yes.
Und wir hören uns 2020.
Wir hören uns 2020, Leute. Bis euch. Ciao, ciao. Bye, bye. Ciao, ciao. Ciao, ciao. We'll be right back.